ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Wir beginnen in Cottbus, und zwar im Stadtteil Neuschmellwitz. Vor der Oberschule des Wohngebietes dort ist vor 3 Wochen ein 17-Jähriger von mehreren jungen Männern zusammengeschlagen worden. Eine Lehrerin wurde verletzt, als sie ihm helfen wollte. Neuschmellwitz gilt als sozialer Brennpunkt. RBB24-Reporter Sebastian Schiller hat sich dort umgehört.
Dein Baseballschläger ist kaputt.
Das war ein Lineal von der Schule.
So. Über Social Media macht ein Video des Vorfalls an der Schmellwitzer Oberschule schnell die Runde. Zu sehen ist eine große Ansammlung von Jugendlichen. Jemand wird geschubst, fällt zu Boden. Mittlerweile ist klar, ein junger Syrer ist gezielt attackiert worden. Die 4 Hauptverdächtigen kommen aus Syrien, Libyen und Deutschland. Die Polizei ermittelt, sagt Inspektionsleiter Oskar Vogun.
Und mit dieser Ermittlungsgruppe werden wir jetzt konzertiert versuchen, den Kreis der Tatverdächtigen zu verdichten. Nach derzeitigem Sachstand sieht es so aus, als handelt es sich um eine Machtdemonstration innerhalb dieser Gruppe der Jugendlichen.
Schule und Stadtteil sind nur zufällig zum Ort des Geschehens geworden. Aber beide hatten schon vorher den Ruf, soziale Brennpunkte zu sein. Der Abstieg des einst beliebten Wohnviertels Neuschmellwitz habe Ende der 90er Jahre begonnen, sagt Stadtteilmanager Stefan Schurmann.
Wo man gesagt hat, okay, man reist immer mehr weg. Viele Leute sind halt weggezogen. Ne? Also der Wohnungsbaubestand hat sich um 50% verringert. Ne? Von den ehemals 12.000 Einwohnern leben jetzt noch 4.300 hier. Der Migrationsanteil hat sich massiv erhöht auf über 20%.
In manchen Plattenbaurondellen würden heute Menschen aus bis zu 30 Nationen leben, darunter auch viele Familien.
Man hat hier günstigeren Wohnraum, man hat hier Möglichkeiten, mit Menschen unterschiedlichster Kulturen in Kontakt zu treten. Das sind aber auch gleichzeitig die Herausforderungen, die dann kommen. Ne? Wenn eine junge Familie halt irgendwo einzieht, ne, dann wird es dann lauter. Die Kinder gehen abends noch mal raus und dann ist natürlich Action, gerade jetzt in der Sommerzeit.
Zwischen den unsanierten Plattenbauten und der Einkaufspassage Zuschka, in der ein Großteil der Geschäfte leer steht, aber auch zahlreiche soziale Träger, Begegnungsstätten und Hilfe anbieten, liegt das soziale Zentrum des Kiezes. Was sagen die Menschen hier über Neuschmellwitz?
Also ich finde es gut. Also ich habe ja nichts irgendwie gegen diesen Stadtteil, zumal es grün ist.
Also es gibt nette Leute und alle helfen einander und das ist gut.
Bin mit den Leuten hier zufrieden, habe eine schöne Wohnung.
Einige fühlen sich offensichtlich wohl, aber nicht alle.
Wenn man sich hier die Zuschka anguckt, das ist ja grauen. Das ist, ja, also eigentlich ist es eine Schande. Jeder Bürgermeister sagt, er will ja was machen. Für irgendeinen Jugendclub wird was investiert, aber hier passiert gar nichts. Man sieht es ja an den leeren Geschäften hier, jeder haut ab, die Arztpraxis haut ab.
Bröckelnde Infrastruktur, sozialer Schmelztiegel, fehlende Investitionen. Neuschmellwitz hat viele Probleme, aber auch Menschen, die etwas daran verändern wollen.
Sebastian Schiller aus dem Cottbuser Stadtteil Neuschmellwitz. In Brandenburg wächst die Zahl von Windrädern und Solarparks schneller als das Stromnetz. Das ist ein Hindernis. Ein Hindernis für den Ausbau und ein Grund dafür ist die Bürokratie. Die Netzbetreiber haben gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister jetzt Vorschläge präsentiert, wie beim Ausbau Tempo gemacht werden könnte. Landesreporter Nico Hecht informiert aus Potsdam.
Was man in Brandenburg an Aufbau von Solar- und Windkraftanlagen geschafft hätte, das sei historisch, formuliert der Vorstandsvorsitzende des Netzbetreibers EDES, Alexander Montebauer. Gut für die Energiewende, aber die Stromnetze seien nicht gut genug mitgewachsen.
Was, wenn das Netz mit diesem Anschlussboom nicht Schritt halten kann, auch dazu führt, dass es Zeiten gibt, gerade wo die Sonne scheint und der Wind weht, wo man solche Anlagen auch abregeln muss, weil nicht genug Netz vorhanden ist. Insofern ist es wichtig, dass wir es schaffen, das Netz diesen Herausforderungen anzupassen.
Anpassen meint vor allem Ausbau, um den Strom einerseits aus immer mehr Windrädern und Solaranlagen einspeisen zu können und andererseits auch an zunehmend neue Industriebetriebe in Brandenburg wie Tesla auch in großen Mengen zur Verfügung stellen zu können.
Das bedeutet, wenn wir uns die Zahlen bei der EDIS angucken, dass wir innerhalb der nächsten 10 Jahre unsere Netze verdoppeln müssen.
In einer ersten Phase will man laut Brandenburger Wirtschaftsministerium bis 2027 so weit kommen, die Genehmigungsverfahren abgeschlossen zu haben für 350 Kilometer Freileitungen und gut 70 Umspannwerke. Aber hier liege auch der Haken. Die Genehmigungen für Netzprojekte bräuchten bisher durchschnittlich 12 Jahre. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach will nun ein enormes Tempo Plus gewinnen durch einen radikalen Stimmungswandel.
Das ist klar aus einer Mentalität der Vergangenheit heraus, dass alles bis zum letzten Jota gerichtsfest sein muss, resultierte im Prinzip eigentlich fast eine Nichtgenehmigbarkeit irgendeines Projektes.
Zusammen hätten Steinbach und die Netzbetreiber nun ein 10-Punkte-Programm aufgestellt, um die Verfahren zu beschleunigen. Das Erreichen von mehr Personal, die Projekte bei den Firmen und Behörden betreuen, über mehr Digitalisierung bis zu konkreten Genehmigungsregeln, die auch noch mit dem Bund abgesprochen werden müssten. Etwa wenn einzelne Masten für Fernleitungen erneuert werden müssten, nennt EDIS-Chef Montebauer ein Beispiel.
Dass man bei Ersatzneubau in gleicher Trasse, wo Fauna und Flora 70 Jahre Zeit hatten, sich an diese Leitung zu gewöhnen, dass man da mit deutlich einfacheren Genehmigungsverfahren das beschleunigen könnte.
Ziel soll so sein, Antragstellung und Genehmigungsverfahren für Stromnetzausbaumaßnahmen künftig in Brandenburg in höchstens 3 Jahren abschließen zu können.
Die Genehmigungsverfahren also von 12 auf 3 Jahre verkürzen, das klingt sportlich, so rbb24-Reporter Nico Hecht. Nach Berlin. Da führt die Freie Universität die Liste der Arbeitgeber an, die zu wenige Menschen mit Behinderung beschäftigen. Auch die Industrie- und Handelskammer steht auf dieser Liste. Beide müssen eine Ausgleichsabgabe zahlen, die der Senat noch drastisch erhöhen will. rbb24-Reporterin Ute Schumacher berichtet, dass die FU Berlin dann weit mehr als 600.000 Euro Strafe zahlen müsste.
Die Kanzlerin der Freien Universität, Andrea Güttner.
Ich fürchte, dass ich in der Reihe quasi das Problembärchen bin.
Zum Vergleich, die Humboldt-Uni zahlt keine Ausgleichsabgabe. Woran liegt es also beispielsweise bei der FU, dass die seit 2008 nicht mehr genug Menschen mit Behinderung beschäftigt? Andrea Güttner erzählt, zusammen mit der Schwerbehindertenvertretung suche sie gerade nach den Gründen. Außerdem haben sie bei der Personalrekrutierung umgesteuert.
Wir versuchen nunmehr Kooperationen mit Behindertenwerkstätten abzuschließen. Hierzu erarbeiten wir aktuell auch Formate, wie wir Personen hospitieren lassen, um zu schauen, an welchen Stellen, die vielen freien Stellen, die wir an der Freien Universität faktisch haben, mit Personen dann auch besetzen können.
Dass Schwarz-Rot die Ausgleichsabgabe 5-mal so teuer machen will wie aktuell, ist allerdings nicht so einfach möglich. Der Finanzsenator habe sie darauf hingewiesen, dass so eine Erhöhung nur der Bund regeln könnte, sagt Arbeitssenatorin Chanzel Kisseltepe. Deshalb fokussiert sich die Koalition zum einen ausschließlich auf landeseigene Unternehmen und denkt zum anderen rechtlich über einen etwas anderen Weg nach, sagt die Arbeitssenatorin.
Über einen Fonds für die Landesbetriebe.
Das Geld, das in diesem möglichen Fonds landet, soll für Eingliederungsprogramme für Menschen mit Behinderung eingesetzt werden. So wie das mit den Ausgleichsgeldern aktuell schon geschieht. Bei aller Sympathie für mehr Jobs für Menschen mit Behinderung ist die Linke nicht überzeugt von einer höheren Ausgleichszahlung. Wenn sie aber käme, hätte der arbeitspolitische Sprecher der Linken, Damiano Valgoglio, noch 2 Vorschläge.
Dann wäre es aber wichtig, dass die Förderung auch nur an die landeseigenen Unternehmen geht und nicht noch zusätzlich die Privatwirtschaft mit öffentlichem Geld fördert. Und wenn man schon so einen speziellen Fonds macht, dann würde ich sagen, dann sollte man sich eigentlich lieber die einzelnen Unternehmen angucken, die die Quote nicht erfüllen und für die dann maßgeschneidert Projekte aufsetzen, wie die Quote erhöhen können.
Dass dabei einige, auch landeseigene Unternehmen, trotzdem zum Jagen getragen werden müssten, ist den Abgeordneten bewusst. Mehrfach bemängelten sie, dass die eingeladene IHK kein Interesse an dem Thema zeigte und die Einladung zur Anhörung ausschlug.
Ute Schumacher informierte. Der Winter war regnerisch, der Frühling warm und trocken. Das stresst die Bäume und freut die Schädlinge. In Berlin-Pankow wurden gerade 25 Bäume gefällt und ihr Holz verbrannt, weil sie von der Rußrindenkrankheit befallen waren. rbb24-Reporterin Ann-Christine Schenten hat mit einem Experten des BUND Bäume im Berliner Tiergarten inspiziert.
Ich sehe da hinten eine Birke, der scheint es offensichtlich schlecht zu gehen, aber die Birken, die haben es einfach jetzt schwer mit der anhaltenden Trockenheit. Und ansonsten sehe ich da hinten, ich glaube, das ist eine Rotbuche, wenn ich das zwischen den ganzen Ästen richtig sehe. Da erkennt man den lang anhaltenden Trockenstress. Also die zeigt Symptome, dass es ihr schon länger nicht gut geht, aber dass sie sich so auf schlechtem Niveau stabilisiert hat.
Auf schlechtem Niveau stabilisiert. Ein Euphemismus für den Zustand der Bäume im Tiergarten. Tatsächlich geht es denen aber trotz Trockenheit gar nicht so schlecht, sagt Christian Hönig vom BUND Berlin. Schädlinge wird man hier im Tiergarten wohl erst im Verlaufe des Sommers vermehrt antreffen. Der Eichenprozessionsspinner, ein Schädling, der auch Menschen gefährlich werden kann, der war hier aber noch bis vor kurzem zu Hause.
Meistens sieht man noch so einen einen Rest, so einen schwachen, so eine hellere Stelle, an der das Nest dann halt gesessen ist.
Nicht nur mit dem Eichenprozessionsspinner, auch mit der Kastanienmeniermotte und der Rußrindenkrankheit werden sich die Berliner Bäume wohl in diesem Jahr besonders rumschlagen müssen, sagt Christian Hönig.
Kastanienmeniermotte wird später sichtbar, wenn die sich dann halt auch wirklich in die Blätter reingraben. Und dann sieht man da auch so helle Flecken und wenn man die gegen das Licht hält, kann man sogar noch die Larve sehen, wie die drin ist. Und das große Problem ist halt bei der Rußrindenkrankheit ist, dass die sieht man eigentlich erst, wenn es zu spät ist. Also wenn wirklich dann die Rinde abplatzt und darunter halt dieser schwarze, ölige Film, dieser Ruß, dann halt sichtbar wird und dann ist es für einen Baum eh schon zu spät.
Was ist also zu tun, um den Berliner Bäumen das Leben wenigstens etwas leichter zu machen? Christian Hönig nennt direkt die ganz große Aufgabe, den Klimawandel bekämpfen.
Das ist der Motor, der halt diese ganze Entwicklung und auch diese neuen Baum- und Pflanzenkrankheiten dann halt antreibt. Und wenn wir den Baum stärken, ausreichend mit Wasser versorgen, ein gutes, intaktes Baumumfeld dann irgendwie schaffen, dann hat der Baum hoffentlich auch die Kraft, sich gegen diese drei Organismen zur Wehr zu setzen.
Also die Organismen, die Baumschädlinge. Aus dem Berliner Tiergarten berichtete Christine Schenten. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen, aus dem ARD-Studio Warschau, mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.